65375. Der Podcast aus Österreich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt.
Hallo Österreich-Winkel und willkommen zu einer neuen Folge von 65375. Diesmal nicht nur Neues aus dem Stadtparlament, sondern auch einen groß angelegten Jahresrückblick. Und ihr kennt das, Neues aus dem Stadtparlament, da sitzt mir gegenüber der Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Dominik.
Aber da wir auch einen generellen Jahresrückblick machen und sicherlich auch noch mal ein paar Insider-Infos brauchen, sitzt auch der Bürgermeister hier bei uns in unserem kleinen Podcast-Studio, was uns eine große Ehre ist. Hallo Carsten.
Hallo Dominik.
So, wir würden auch einfach mal direkt in die Themen reinstarten. Und ich glaube, das Thema, was auch die Menschen da draußen mit am meisten interessiert, der letzten Wochen und Monate, ist das Thema Haushalt. Was ist dort so passiert? Was haben wir beschlossen? Und wie ist die Gemengelage aktuell?
Ja, also beschlossen haben wir auf jeden Fall schon mal einen neuen Haushalt, was eine gute Nachricht ist. Ich glaube, die Leute müssen einfach nur mal die Zeitung aufschlagen. Dann sieht man relativ schnell, wie die Lage aktuell bei den deutschen Kommunen ist. Im Rheingau-Taunus-Kreis, darüber hinaus in Hessen und in ganz Deutschland. Das ist momentan keine einfache Situation. Wir haben es hier zu tun mit einer Mischung aus, ich sag mal, hausgemachten Problemen in Österreich-Winkel, wo wir uns wirklich alle gemeinsam an die eigene Nase packen müssen, was auch Versäumnisse der Vergangenheit angeht. Aber es gibt natürlich auch generelle Entwicklungen, die einfach nachteilig für uns sind. Beispielsweise die wegbrechenden Steuereinnahmen, aber auch auf der anderen Seite steigende Kosten, beispielsweise auch steigende Umlagen. Was viele Leute, glaube ich, gar nicht wissen, ist, dass einer der größten Kostenblöcke in unserem Haushalt gar nicht das Personal ist oder die Kinderbetreuung, was auch große Kostenblöcke sind, sondern tatsächlich die Umlagen, beispielsweise die Kreis- und Schulumlage an den Rheingau-Taunus-Kreis, wo wir dieses Jahr zum ersten Mal über 10 Millionen Euro aus unserem 30 Millionen Euro Haushalt nach Bad Schwalbach überweisen müssen. Das sind alles so Themen, mit denen wir uns da beschäftigen müssen und die dafür sorgen, dass eben die Lage aktuell schwierig ist. Am Ende ist es so, die hessische Gemeindeordnung sieht vor, dass der Haushalt eigentlich ausgeglichen sein muss. Das bedeutet, Einnahmen und Ausgaben müssen sich die Waage halten und im besten Fall steht unterm Strich eine schwarze Null oder sogar ein Plus. Das ist in Österreich-Winkel seit 2019 nicht mehr der Fall. Den letzten ausgeglichenen Haushalt mit einem Überschuss gab es 2018 und seit 2019 eben nicht mehr. Das ist so ein bisschen überdeckt worden davon, dass es in den Jahren 2020, 21, 22 und 23, ich sag mal, relativ großzügige Ausnahmen seitens des Gesetzgebers gab, wo ein Auge zugedrückt wurde, die Defizite akzeptiert wurden oder aus außerordentlichen Rücklagen eben ausgeglichen werden durften. Deswegen sozusagen hat es nie so dramatisch zugeschlagen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir eben uns der Herausforderung annehmen müssen, dass es so einfach nicht mehr weitergeht und dass wir Ordnung bringen müssen in die städtischen Finanzen. Dazu gab es eine Reihe von Entscheidungen, die einfach notwendig waren, die auch schmerzhaft waren und deswegen sind wir diesmal einen ganz anderen Weg gegangen als normalerweise. Wir haben auf Vorschlag des Kämmerers eine sogenannte Haushalts-AG gegründet, die, und das ist die Neuerung gewesen, nicht öffentlich tagt. Das bedeutet, dass dort waren Vertreter der Verwaltung, der Kämmerei, der Bürgermeister, der erste Stadtrat und Vertreter aller politischen Fraktionen an einem Tisch und konnten mal ganz offen und ohne Öffentlichkeit und auch ohne, ich sag mal, Angst zu haben, jetzt etwas vorzuschlagen oder zu sagen, was vielleicht nicht so vorteilhaft ist politisch, einfach mal diskutieren, offen miteinander reden. Und diesen Raum hat es lange nicht gegeben in Österreich-Winkel. Und das war aus meiner Sicht eine gute Entscheidung, weil auch alle den Ernst der Lage so ein bisschen gespürt haben. So, und dort das Ergebnis dieser Haushalts-AG war eine, ich sag mal, relativ weitgehende Sparliste, mit vielen Punkten am Ende aus meiner Sicht immer noch vertretbar. Also beispielsweise waren dort dabei eine Kürzung der Vereinsförderung, etwas, was uns natürlich nicht gefällt und wo wir eher den Schritt gehen wollten, sozusagen noch mehr Vereinsförderung zu betreiben. Aber wenn es finanziell nicht möglich ist, muss man da eben den Rotstift ansetzen, aber beispielsweise in einer Größenordnung von 10%. Das bedeutet, ein Verein, der in der Vergangenheit mit 1.000 Euro gefördert wurde, bekommt jetzt 900 Euro. Das ist für den einzelnen Verein nicht schön, aber ich glaube, eine Größenordnung, die verkraftbar ist. Das Gleiche beispielsweise bei den Kita-Gebühren, auch eine Entscheidung, die natürlich niemandem gefällt, aber auch dort sind wir in einer Größenordnung von 10% bei den Gebühren hochgegangen, ähnlich bei Freibadeintritten etc. Die Schritte sind am Ende so, dass wir gesagt haben, ein Haushalt mit solchen Einschnitten, auch ein Haushalt mit solchen Belastungen, wir können gleich nochmal über die Grundsteuer sprechen, der braucht eine breite politische Basis. Das wird nicht funktionieren, dass zwei Fraktionen oder drei Fraktionen diesem Haushalt zustimmen und die anderen beiden laufen draußen rum und sagen, mit uns hätte es das alles nicht gegeben, wir hätten das ganz anders gemacht, wir haben irgendwo noch einen geheimen Geldspeicher und liebe Bürgerinnen und Bürger, wir hätten die Finanzpolitik ganz anders aufgestellt. Ich glaube, deswegen war es so wichtig, den Versuch zumindest zu unternehmen, alle an einen Tisch zu bringen. Das hat auch lange funktioniert und am Ende, das konnte man ja jetzt auch in der Presse lesen, ist es zumindest gelungen, drei von vier Fraktionen auf diesen Weg zu schicken, die gesagt haben, auch wenn dieser Haushalt Entscheidungen mit sich bringt, die wir jetzt politisch nicht unbedingt hundertprozentig unterstützen, ist es schlichtweg notwendig. Die Verwaltung muss arbeitsfähig sein. Wir brauchen einen Haushalt, der genehmigungsfähig ist, denn ansonsten steht die Stadt auch ein Jahr lang still. Und drei von vier Fraktionen, wie gesagt, sind diesen Weg mitgegangen. Die CDU hat sich anders entschieden, was schade ist, weil wir wirklich bis zur letzten Minute auch auf die CDU zugegangen sind. Aber am Ende ist es natürlich auch das Recht einer politischen Fraktion zu sagen, wir gehen diesen Schritt nicht mit. Dann müssen sie sich aber auch in der Öffentlichkeit dafür rechtfertigen. So, das einmal so zur Gesamtgemengelage zum Haushalt. Aber was ich auch noch sagen will, weil das Ganze ja auch so einen negativen Touch bekommt von wegen Sparhaushalt und überall Kürzungen und so. Es gibt ja auch in diesem Haushalt Dinge, die schlichtweg positiv für diese Stadt sind. Ich will mal einfach nur zwei Dinge nennen. Das eine ist, ich habe eben schon über die Defizite unserer Vorjahre gesprochen, dass wir seit 2019 Defizite machen. Ein Defizit, das aus 2019 1,14 Millionen ist, eins, das uns schon seit 5 Jahren in dieser Stadtpolitik schlaflose Nächte bereitet, wo wir einfach nicht wussten, wie wir das abbauen sollen und es im Prinzip immer in die Zukunft geschoben haben. Wir haben immer gesagt, wir machen das dann in 2 Jahren. 2 Jahre später haben wir gesagt, gib uns nochmal 2 Jahre und wieder 2 Jahre. Und es wurde immer verlängert und immer vor sich hergeschoben. Und diesmal ist es tatsächlich gelungen. Und das hat auch was damit zu tun, dass man sozusagen als Bürgermeister sich da auch einfach mal hinterklemmt und mit Leuten spricht, die über die Genehmigung eines solchen Haushaltes entscheiden oder über die Regeln, unter denen so ein Haushalt genehmigt wird. Und da hat Carsten tatsächlich alle Arbeit geleistet, hat mit Leuten gesprochen auf Landesebene und erreicht, dass in dem Finanzplanungserlass, den gibt es dann jedes Jahr, da stehen so die Spielregeln drin, nach denen die Kommunen ihren Haushalt aufstellen müssen, eben auch etwas drin war für Oestrich-Winkel, nämlich, dass man ausnahmsweise auch Defizite aus außerordentlichen Rücklagen wieder tilgen darf. Das ist diesmal gelungen, dass das für das 2019er Defizit gilt. Das wird jetzt auf einen Schlag getilgt. Das ist dann weg und dann haben wir sozusagen nur noch zu kämpfen mit den Problemen der Gegenwart und der Zukunft. Das ist schon genug, aber das Problem der Vergangenheit ist dann eben weg. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Batzen, der da wegfällt. Das Zweite ist, dass auch in diesem Haushalt natürlich die Investitionen weitergehen. Beispielsweise eine der größten städtischen Investitionen, der Kita-Neubau. Dort sind die Mittel voll im Haushalt drin. Die Kita kann gebaut werden, das ist alles finanziert. Und ich glaube, das ist auch ein Fortschritt. Wer sich erinnert, die Diskussion um die Kita haben wir auch in diesem Podcast sehr, sehr oft behandelt, geht schon seit 2019. Und der neue Bürgermeister, aber auch wir als SPD und viele in der Stadtverordnetenversammlung haben gesagt, wir müssen jetzt endlich dafür sorgen, dass dort Tempo reinkommt. Und das machen wir jetzt eben, die Mittel stehen zur Verfügung. Und das Gleiche gilt auch für ganz viele Förderprogramme, für Mittel, die da im Haushalt stehen, auch für den städtischen Anteil. Also das läuft alles weiter. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier wirklich einen kompletten Sparhaushalt haben, wo ein Jahr nichts passiert, sondern da ist auch genug drin, dass die Stadt eine gute Entwicklung hat, auch in den nächsten 12 Monaten.
Was auch eine wunderbare Überleitung ist zu unserem nächsten Thema. Du hast es schon gesagt, wir haben uns öfters drüber unterhalten. Ich habe das immer angekündigt mit Evergreen und wir haben sogar deren 3 Evergreens, die wir in der letzten SV entsprechend hatten, die auch wegweisend sein werden, jetzt schon sind und sein werden für Oestrich-Winkel. Bleiben wir kurz bei dem Thema Kita. Dort haben wir in der Vergangenheit ziemlich viel gehört und hätte man anders entschieden, würde die Kita da schon stehen etc., was ja alles nicht so stimmt, denn wir haben jetzt in der letzten Sitzung erstmal das gemacht, was die letzten Jahre nicht gelungen ist. Wir haben nämlich erstmal Baurecht geschaffen. Das bedeutet, jetzt erst kann es sozusagen weitergehen und der nächste Start für die Kita Kunterbund in Oestrich oben sozusagen entstehen.
Genau, also um Baurecht zu schaffen, gibt es eben mehrere formale Schritte, die dafür notwendig sind. Jetzt in der letzten Sitzung haben wir davon einen weiteren genommen. Das Ding ist halt, es gibt seit über 4 Jahren den Beschluss des Stadtparlaments nördlich des Bürgerzentrums Baurecht zu schaffen für eine neue Kita. Das wurde lange, lange Zeit nicht umgesetzt. Es wurden stattdessen Diskussionen geführt über verschiedene Betreibermodelle, was am Ende eigentlich keinen Unterschied macht, weil am Ende ist es so, egal wer die Kita betreibt, ob das jetzt ein privater Träger ist, ein externer Träger oder die Stadt selbst, wofür wir uns dann eben letztlich entschieden haben, aus wirtschaftlichen Gründen, brauchst du natürlich Baurecht, um dort eine Kita bauen zu dürfen. Und das ist eben etwas, was jetzt erst passiert. Auch viel zu spät, aber eben jetzt werden die Schritte unternommen. Und wir haben in diesem Haushalt eben auch die Mittel dann dafür bereitgestellt, dass im besten Fall in 2025 mit dem Bau begonnen werden kann. Das ist, glaube ich, etwas, worauf wir als Politik warten, worauf die Eltern warten, das Personal, die Kinder und was eben für Österreich wichtig ist, dass diese Kita, die seit 2019 diskutiert wird, endlich fertiggestellt wird.
Ausgezeichnet. Das heißt, hier geht es auch voran und geht weiter. Ich hatte angekündigt, weitere Evergreen-Themen. Ein Thema, ich erinnere mich an lebhafte Sitzungen, dem Carsten immer gesagt hat, das war eines seiner ersten Themen im Rahmen seiner Stadtpolitik und er ist seit über 20 Jahren dabei. Der Bahnhof Mittelheim, auch jetzt kein Prunkstück in unserer Stadt sozusagen. Die Bahn hat ein paar Renovierungsmaßnahmen vorgenommen, aber jetzt hat sich hier nach vielen, vielen Jahren Warterei, aber auch harten Verhandlungen endlich mal eine Situation ergeben, in dem die Stadt die Möglichkeit hat, Gelände zumindest teilweise anzukaufen, in ihren Besitz zu überführen.
Genau, dort hat sich die Bahn jetzt, ich sag mal, verhandlungsbereit gezeigt und der Stadt ein Angebot gemacht, das für uns auch tragbar ist. Es geht da um einen Teil des Geländes, auf dem beispielsweise dann ein Parkplatz eingerichtet werden kann und die alte Güterhalle, die dann auch für unsere Stadtentwicklung zur Verfügung steht. Da ist es allerdings so, da müssen wir uns dann auch tatsächlich Gedanken machen, was wir damit eigentlich anstellen. Das bedeutet, was kommt da rein? Es gab mal Überlegungen, beispielsweise ein Jugendzentrum reinzumachen. Es gab auch mal andere Überlegungen. Soweit sind wir da noch nicht, aber ich glaube, es ist gut, dass wir für die Entwicklung des ganzen Bahnhofsareals, was ja niemand in dieser Stadt besonders schön findet, jetzt auch als Stadt erstmals Einfluss haben.
Dann kommen wir noch mal zu einem weiteren Thema. Auch darüber haben wir uns schon des Öfteren mal unterhalten. Das Thema Grundschule Hallgarten. Auch dort gibt es eine, ob auf eine Neuigkeit weiß ich nicht, aber eine Bestätigung zumindest dessen, was wir schon mal beschlossen hatten.
Genau, also das ist ja die alte Diskussion. Wir beschäftigen uns ja damit, dass der Rheingau-Taunus-Kreis sagt, wir haben ja 2 Grundschulen in Österreich-Winkel, einmal die Pfingstbach-Schule in Österreich und die Grundschule in Hallgarten. Bei der Grundschule in Hallgarten sind wir als Stadtträger, das ist einmalig in ganz Hessen, und bei der Pfingstbach-Schule ist es der Rheingau-Taunus-Kreis und der sagt eben, unsere Pfingstbach-Schule ist zu klein, wir haben viel zu viele Schülerinnen und Schüler, wir würden die am liebsten einen Teil davon, ungefähr 10 Stück pro Jahrgang, nach Hallgarten schicken und Hallgarten ist außerdem zu klein, so ein paar mehr Schüler würde denen helfen. So, das ist die Debattenlage und jetzt ist es natürlich so, dass das erstmal ganz toll klingt, die eine Schule ist zu klein, die andere könnte ist zu groß und so ein Austausch und dann sind beide auf einem Level, mit dem die arbeiten können. Aber am Ende geht es halt hier um Menschen, es geht um Kinder, es geht um Eltern, es geht auch um Strukturen in Stadtteilen. So, und jetzt ist die Frage, schicken wir Kinder aus Österreich nach Hallgarten oder schicken wir Kinder aus Winkel nach Hallgarten? Und für uns ist die Debatte an dieser Alternative eigentlich zu kurz gegriffen, weil wir stellen erstmal die Frage, muss das überhaupt passieren? Also es gibt ganz unterschiedliche Aussagen dazu, ob jetzt 10 Schülerinnen und Schüler weniger pro Jahr in Österreich wirklich dort Probleme lösen. Und auf der anderen Seite ist es auch mittlerweile belegt, dass in Hallgarten keine Schließung droht. Das war ja auch immer so das Argument, wenn ihr dieser Lösung nicht zustimmt, dann droht euch die Schule in Hallgarten geschlossen zu werden, weil die viel zu wenig Schüler hat. Das ist nicht der Fall. Und an der Stelle sind wir eben jetzt, dass wir als Stadtpolitik sagen, lieber Rheingau-Taunus-Kreis, wir finden, die Debatte ist gar nicht notwendig. Es kann im Status quo weitergehen. Natürlich muss dann was passieren in Österreich mit einem Anbau, mit Erweiterung von Raumangeboten. Dort haben wir auch als Stadt einen ganz konkreten Vorschlag gemacht, wie wir auch die Grundschule unterstützen können. Und ich glaube, das ist eigentlich die Lösung, weil am Ende stiftest du Unfrieden. Natürlich ist die Grundschule in Hallgarten eine tolle Schule und Leute, die sagen, ich möchte mein Kind nicht nach Hallgarten schicken, denen geht es ja nicht um die Schule oder dass da kein qualitativ guter Unterricht passiert, sondern es sind eben Fragen im Alltag davon betroffen. Also wie funktioniert der Schülerverkehr? Willst du wirklich Schülerinnen und Schüler, die in Österreich wohnen, zu Fuß zur Schule laufen könnten, nach Hallgarten plötzlich schicken mit dem Bus? Dort ist noch überhaupt kein regelmäßiger Verkehr eingerichtet. Das hat auch Kosten. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass bei uns in der Stadt viele Vereinsstrukturen immer noch auf die Stadtteile bezogen sind. Auch die Kitas etc. Das bedeutet, du reißt Kinder im Prinzip aus ihrem gewohnten Umfeld raus. Und das ist eben etwas, was man vielleicht tun müsste, wenn Hallgarten wirklich von der Schließung bedroht wäre, dass man sagt, wir müssen da wirklich was tun. Und am Ende kann man halt auch nicht jeden glücklich machen. Aber aus unserer Sicht steht die Frage gar nicht im Raum. Und von daher glaube ich, so einen drastischen Schritt wie die zwangsweise Änderung der Schulbezirke ist nicht notwendig. Das Stadtparlament ist dieser Auffassung gefolgt. Wir haben einen Beschluss hinbekommen mit der CDU, mit den Grünen und eben wir als SPD. Die FDP hat dort von Anfang an eine andere Auffassung und ist auch dabei geblieben, auch wenn die Faktenlage sich geändert hat. Aber ja, aus unserer Sicht ist jetzt der Rheingau-Taunus-Kreis am Zug. Der Landrat muss jetzt schlichtweg entscheiden, ob er diese Entscheidung so durchziehen will oder nicht.
Und darüber halten wir natürlich weiterhin informiert. Du hast es gerade eben in einem Halbsatz gesagt, es muss einiges passieren und sicherlich müssen einige Änderungen und einige Themen angestoßen werden. Das würde ich gerne mal zum Anlass nehmen, einmal um Carsten hier reinzuziehen in das Gespräch. Denn um mal vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen aufzuräumen, aber einfach mal Transparenz darüber zu geben, was ist denn jetzt eigentlich seit dem 1.1. und jeder, der dich kennt, weiß, dass es auch seit dem 1.1. schon einiges passiert ist und auch an diesem Tag schon, seitdem du Bürgermeister dieser wunderschönen Stadt bist. Was es denn für Themen gab, die vielleicht, was heißt vielleicht, die jahrelang gelegen haben? Ich habe da auch so 2, 3 schon im Hinterkopf, bei denen aber jetzt mal neuer Schwung reingekommen ist und die jetzt weiterverfolgt werden, nach jahrelang, zumindest transparent für uns, nichts passiert ist.
Ja, erstmal dann von mir auch nochmal Hallo in die Runde. Ja, was ist passiert? Tatsächlich habe ich, jetzt wird es spannend, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber es ist ja immer traditionell so, das kennt man ja als Rheingauer und treuer Rheingau-Echo-Leser, dass immer zu Jahresbeginn in der ersten Ausgabe die Neujahrsgrüße der Bürgermeister und teilweise auch der Stadtverordnetenvorsteher, so ist es zumindest in Österreich-Winkel, abgedruckt werden und da muss man dann halt irgendwann im Laufe des Dezembers seinen Text reinschicken und damit war ich jetzt die letzten Tage beschäftigt und war dann doch erstaunt, wie viele Seiten da tatsächlich zusammengekommen sind, was alleine nur im vergangenen Jahr passiert ist. Und das ist jetzt nicht nur, weil die Schriftgröße so groß war oder die Formatierung oder ganz viele Füllwörter, sondern weil halt tatsächlich viele Dinge, die man auch in so einem Jahr, wenn man retrospektiv zurückschaut, gar nicht mehr auf dem Schirm hat, dass das alles tatsächlich in 24 war. Von daher im kleiner Werbeblock für das Rheingau-Echo gerne in die erste Ausgabe reinschauen, wer jetzt, weil sonst wäre das jetzt abendfüllend hier stundenlang, könnte ich da erzählen, vom 100. bis ins 1.000. Ich will mich vielleicht mal so auf 1, 2 große Leitplanken beschränken. Also tatsächlich wurden 1, 2 Sachen gerade auch schon angesprochen, größerer Natur, Themen, die uns schon länger beschäftigen, die jetzt einfach wichtige nächste Schritte gegangen sind. Ich selbst würde mir wünschen, wie wahrscheinlich viele andere, dass manche noch schneller gehen würde. Das liegt aber teilweise einfach in der Natur der Sache. Also auch nur, weil der Kita-Neubau jetzt von allen gewünscht ist, steht er halt trotzdem nicht in einem halben Jahr. Deshalb wussten wir ja auch in der Vergangenheit immer, dass es auch unseriös ist zu behaupten, naja, wenn jetzt die oder die Entscheidung getroffen wird, kann man dann im halben Jahr das Band durchschneiden. Aber wichtige Schritte sind gegangen. Ich glaube, ein ganz wesentlicher, großer Brocken, den wir immer noch vor uns haben, wo wir jetzt den allerersten und notwendigen Schritt gegangen sind, ist dieses Thema der Stadtentwicklung und zwar ganz konkret der Ausweisung und Entwicklung von Flächen zur gewerblichen Nutzung. Wir haben gerade über das Thema Haushalt gesprochen und bei der Haushaltslage der Stadt, die ist strukturell defizitär. Das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr, spätestens seit diesen Haushaltsberatungen. Sie ist aber vor allem deshalb strukturell defizitär, nicht deshalb, weil wir ein Ausgabenproblem haben. Das haben wir uns im Zuge der Haushaltsberatung ja mal genau angeschaut im Vergleich zu den jetzt in dem Fall Rheingauer Kommunen, wo wir sogar tatsächlich pro Kopf die wenigsten Ausgaben haben. Und wir haben ja auch gerade in diesem Haushalt radikalst gespart. Interessierte Seite erzählen jetzt rum und sagen, das sind Rekordsteuererhöhungen und Rekordgebührenerhöhungen, die wir vornehmen. Ja, das ist so. Umgekehrt haben wir aber auch tatsächlich Rekordeinsparungen vorgenommen. Das zeigt im Übrigen auch die dramatische Lage, dass wir eigentlich sehr viel gemacht haben, also unsere Hausaufgaben wirklich gemacht haben, aber trotzdem ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen, sprich Einnahmeerhöhung, nicht auf den grünen Zweig kommen. Und Einnahmeerhöhung, das ist genau das Stichwort. Dort, wo wir das Problem haben im Vergleich zu anderen Kommunen, das sind die Einnahmen. Und wo gewinnt eine Kommune, sage ich mal, über das Normalmaß, was auch alle anderen Kommunen haben, Einnahmen hinaus? Das sind halt vor allem die gewerblichen Einnahmen. Und da sind wir fast das Schlusslicht im Rheingau. Und wer sich Österreich-Winkel im Vergleich zu unseren Nachbarstädten anschaut und die Struktur, ist das auch klar. Unsere Nachbarstädte Eltville und Geisenheim haben große industrielle und gewerblich nutzbare Flächen. Teilweise auch historisch bedingt. Wir werden niemals hier ein Industriegebiet à la Geisenheim jetzt natürlich hinpflanzen können. Aber nichtsdestotrotz gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass der letzte Quadratmeter gewerbliche Fläche in Österreich-Winkel vor über 20 Jahren entwickelt wurde. Und damals eigentlich schon klar war, dass wir im Vergleich zu den anderen Kommunen hinten dran sind. Und da müssen wir jetzt ran. Und hier haben wir jetzt die ersten Schritte gegangen, haben die Hausaufgaben auch verwaltungsseits erledigt. Wir haben uns angeschaut, wo könnte denn überhaupt theoretisch mal mit dem Luftbild quasi draufgeschaut, eine gewerbliche Entwicklung stattfinden, haben das jetzt den Fraktionen mit auf den Weg gegeben, mit der Bitte jetzt quasi bis Jahresanfang mal ein Feedback zu geben. Wo werdet ihr denn überhaupt politisch mitzugehen, dass dort am Ende des Tages auf der heute grünen Wiese eine gewerbliche Entwicklung stattfinden kann? Weil auch das ist mir wichtig, das ist am Ende eine Entscheidung, wir hatten es gerade mit einem langen Atem, da kann ich nicht einfach mal per Knopfdruck beschließen, lass uns jetzt hier mal Gewerbe entwickeln und dann kann ich hier morgen schon quasi das rote Band durchschneiden, weil dann Gewerbe sich angesiedelt hat, sondern wir müssen A, dann auch hier Planungsrecht und Baurecht schaffen, B, müssen wir Eigentümer werden oder dafür sorgen, dass dann ein Gewerbebetrieb Eigentümer werden kann. Und auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. All diese potenziellen Flächen sind bis auf, sage ich mal, wenige Quadratmeteranteile nicht in städtischer Hand, sondern sehr kleinteilig in der Eigentümerstruktur, weil es halt teilweise auch Weinbergsflächen sind. Mhm. Und das ist eine enorme Herausforderung, weil wir Stand heute dort erstmal gar nicht Herr im Haus sind. Und hier sind wir jetzt die ersten, wie gesagt, Schritte gegangen. Zudem haben wir auch im Haushalt jetzt Vorkehrungen getroffen, um eben gewerblich einfach mal wieder in die Vorhand zu kommen. Wir haben zum einen den Ansatz für die sogenannte Bodenbevorratung drastisch erhöht. Das heißt, dass wir überhaupt in der Lage sind, auch mal Flächen, wenn sie uns denn angeboten werden, wenn sie auf dem Markt frei werden, käuflich zu erwerben. Auch das ist in der Vergangenheit nicht passiert, dass wir eine strategische Bodenbevorratung betrieben haben, dass zum Beispiel, wenn ein Winzer kommt und sagt, ich wäre bereit, euch hier eine geeignete Fläche zu geben, aber ich hätte zum Beispiel gerne eine Tauschfläche, dass wir dann überhaupt was anbieten können. Mhm. Also da sind jetzt die Mittel im Haushalt deutlich erhöht und wir haben auch, weil wir nicht nur an die Entwicklung auf der grünen Wiese denken, jetzt auch Gelder eingestellt, um, sage ich mal, innerorts, in-house ein Konzept für eine Wirtschaftsförderung aufstellen zu lassen, damit wir auch da einfach besser werden, weil es geht uns nicht nur darum, auf der grünen Wiesegewerbe zu entwickeln, sondern auch das Gewerbe, was wir da haben, zu halten. Klammer auf, was müssen wir dafür eigentlich tun, Klammer zu. Und haben wir eventuell vielleicht doch die Möglichkeit, auch innerstädtisch das eine oder andere zu entwickeln. Was sind da für Branchen interessant? Jetzt ist vollkommen klar, den großen Industriebetrieb, den werde ich nicht auf die Hauptstraße pflanzen. Aber vielleicht kriege ich da irgendwie ein Softwareunternehmen, was im Zweifel auch Gewerbesteuer generiert, hin. Und um solche Dinge jetzt einfach mal anzugehen, haben wir jetzt die Vorkehrungen getroffen. Jetzt habe ich länger geredet, als ich wollte, aber das ist, glaube ich, eine der ganz großen Brocken, die wir jetzt angegangen sind. Und du hast ja gerade schon gesagt, du hast noch zwei, drei Themen in petto. Im Zweifel stell deine Fragen.
Also Gewerbeflächen wäre auch in der Tat eines der wichtigsten Themen gewesen, weil das war sogar etwas, mal ganz, ganz weit zurückblickend zum Bürgermeisterwahlkampf, wo sich überparteilich alle drei Kandidaten sozusagen unisono waren der gleichen Meinung, wir müssen Gewerbeflächen ausweisen. Warum das die letzten Jahre nicht passiert ist, sei mal dahingestellt, aber jetzt auf jeden Fall passiert es. Und das ist eine schöne Sache. Die ersten Schritte werden gegangen und es geht ein Schwung dort sozusagen mit einher. Was es noch gibt, ist ein Thema, da hieß es immer, das ist gar nicht möglich und das kann man gar nicht so machen. Und das ist, ich sag mal, Verkehrsrecht, Ladeinfrastruktur. Das gehört für mich persönlich als Nutzer eines E-Fahrzeuges sozusagen auch meine persönliche Ladequalität, Lebensqualität, aber auch für viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Das ist jetzt gerade vor einer Woche, glaube ich, ein bisschen was passiert im Bereich Mühlstraße, aber auch sonst, was Verkehr bei uns in Österreich-Winkel angeht, ist einiges sozusagen am Machen.
Ja, tatsächlich. Ich meine, jeder Österreich-Winkler weiß, die, sage ich mal, verkehrliche Struktur ist natürlich ein Kraus und kein Planer, kein Mensch würde diese Stadt heute nochmal auf der grünen Wiese so bauen, wie sie jetzt ist. Und mit diesen Gegebenheiten müssen wir einfach leben. Aber leben heißt nicht, dass wir sie, sage ich mal, wie das Kaninchen vor der Schlange einfach nur ohne was zu tun erdulden und ertragen müssen. Weshalb wir jetzt auch, das ist vor allem mein Team im Ordnungsamt und ich, dass wir uns einfach mal die neuralgischen Punkte in unserer Stadt jetzt peu à peu, Stück für Stück anschauen und überlegen, kann man denn da was verbessern? Zu Ehrlichkeit gehört, wir werden an vermutlich fast allen Stellen, da können wir noch so viele Markierungen machen, Schilder aufstellen, Verkehrsänderungen vornehmen. Es wird nicht perfekt werden, eben weil wir die gegebenen Strukturen haben. Aber wir glauben schon, dass es Verbesserungen geben kann. Und diese Verbesserungen wollen wir jetzt angehen. Wenn ich quasi mal im Westen anfange und mich in den Osten und den Norden nach Hallgarten durcharbeite. Wir hatten jetzt endlich mal wieder eine Verkehrsschau im Bereich der übergeordneten Straßen. Das heißt Schillerstraße, was ja eine Kreisstraße ist, Haupt- und Rheingaustraße mit Hessen Mobil und der Kreisstraßenverkehrsbehörde, um uns anzuschauen, ob und wie können wir hier eigentlich Verbesserungen vornehmen. Das geht mir leider eigentlich nicht weit genug. Ich sag mal, so ein symbolisches Thema ist ja auch immer der Zebrastreifen an der Brentano-Scheune, am Brentano-Haus. Oder auch die Neuanordnung auf der Schillerstraße. Aber auch da wird es jetzt im kommenden Jahr erste Fortschritte geben, einfach weil wir da jetzt proaktiv rangegangen sind, Gespräche geführt haben. Und es gab auch teilweise auf Gesetzesseite Veränderungen, Erleichterungen für die Kommunen, sodass sich da was tun wird. Und so arbeiten wir uns Stück für Stück durch. Und wenn ich das Beispiel nehme, jetzt in Österreich, Mühlstraße, sehr enge Straße, wer sie kennt, und auch südlich quasi die Verlängerung davon, der Friedensplatz. Auch da haben wir uns angeschaut, also selbst ich jetzt als Österreicher Bub ärgere mich seit Jahren, wenn ich den Friedensplatz hochfahre, wenn mir irgendjemand vermeintlich da die Vorfahrt klaut. Aber letzten Endes ist es kein Vorfahrtklauen, weil es ist überhaupt keine klare Verkehrsordnung da. Also letzten Endes ist es Verhandlungssache, wer da gerade dann im Engpass Recht hat und wer nicht. Und hier haben wir auch gesagt, wir versuchen das jetzt einfach mal zu regeln. In der Mühlstraße hatten wir einen sehr intensiven Beteiligungsprozess und auch das ist uns wichtig mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, die einfach gesagt haben, der Zustand so ist nicht mehr erträglich. Es wird zu schnell gefahren, es wird bis in die Kurvenbereiche hineingeparkt, Notdienste, Versorger, Entsorger kommen einfach nicht mehr durch. Da müsst ihr was machen und dann ist ja die Frage, wie invasiv macht man das und da haben wir dann auch ganz bewusst die Anwohnerinnen und Anwohner eingeladen und da war auch erst irgendwie denken, um Gottes Willen, was wird denn das für ein Termin, die werden uns da quasi überspitzt gesagt rausprügeln, aber ganz im Gegenteil, man hat sich am Ende dann auf einen Konsens von Maßnahmen geeinigt, die wir jetzt Stück für Stück angehen, da geht es um A, eine Temporeduzierung, B, bestimmte Markierungsarbeiten, um dann einfach auch mal zu bewerten nach einem Vierteljahr oder einem halben Jahr, was hat funktioniert und was funktioniert vielleicht nicht. Und auch das ist mir wichtig. In der Vergangenheit hatte ich immer so ein bisschen das Eindruck, dass das, was aus dem Rathaus kam, gerade im Bereich Verkehr, das ist halt irgendwie so das Dogma und das musste halt auch Recht haben, weil es halt aus dem Rathaus kam. Und so eitel bin ich nicht, sind wir nicht, dass wir auch einfach jetzt sagen, eben aufgrund dieser erschwerten Rahmenbedingungen, wir probieren jetzt einfach mal was aus. Weil wenn wir nichts machen, wird es sich auf jeden Fall nicht verbessern. Und wenn wir ausprobieren, können wir zumindest feststellen, was funktioniert nicht. Und wenn wir am Ende von so einem Prozess unterm Strich es hinbekommen, dass es besser ist als der Status quo vorher, ich glaube, dann können wir schon zufrieden sein. Es wird, wie gesagt, nicht in den meisten Fällen nicht perfekt werden, aber es wird sich zumindest verbessern. Und wenn ich jetzt weitergehe in den Norden, ähnliches haben wir auf der Rehpankstraße gemacht, wo wir jetzt Markierungen vorgenommen haben, weil seit der Verengung der Rehpankstraße durch die grundhafte Sanierung durch den Rheingau-Taunus-Kreis es dort einfach zu einem erschwerten Begegnungsverkehr gekommen ist, wenn dort einerseits Autos nach oben fahren, auf der anderen Seite Autos parken, dass wir jetzt hier auch durch Markierungsarbeiten einfach eine Maßnahme ergriffen haben, um einfach mal Ordnung im wahrsten Sinne des Wortes in diese Straße zu bekommen. Es gab natürlich die Ersten, die gemeckert haben, muss dann da an dieser einen Stelle eine Markierung hin und warum sind es denn jetzt so viele Schilder, hätten es nicht auch weniger sein können? Ja, das ist halt so der Klassiker, wo gehobelt wird, da fallen Späne und sicherlich kann man da auch nochmal, das ist, was ich gerade meinte, jetzt nach einem Evaluierungsprozess auch nochmal nacharbeiten, das ein oder andere optimieren, aber ich glaube, wichtig ist erstmal, dass man überhaupt was gemacht hat. Wir hatten ein Problem, wir haben es festgestellt und wir haben nicht nur drüber geredet und haben uns geärgert, sondern wir haben jetzt auch versucht zu handeln und werden so die Situation einfach verbessern. Und auch im kommenden Jahr werden wir uns Stück für Stück einzelne Problemlagen in der Stadt anschauen. Es ist immer auch eine Kapazitätsfrage. Das läuft nicht, sage ich mal, einfach so im Tagesgeschäft durch. Das ist, wenn man es richtig machen will, wenn man die Bürgerinnen und Bürger einbeziehen will, ist das auch richtig Aufwand und Arbeit und auch Diskussionsarbeit. Aber so wollen wir jetzt quasi verkehrlich in dieser Stadt ein bisschen für Verbesserungen und ein bisschen mehr Ordnung sorgen. Und zum Thema E-Lade-Infrastruktur, was du ja auch gerade schon angerissen hast mit einem freudschen Versprecher, auch da ist es eine der Themen, die in der Tat, da gab es eine Beschlusslage einstimmig in unserer Stadt schon vor, ich weiß jetzt gar nicht, einigen Jahren, ich glaube es war 2021. Und das sind auch so die Themen, die wir jetzt einfach Stück für Stück versuchen abzuarbeiten, um da einfach auch dem politischen Willen gerecht zu werden. Weil am Ende des Tages ist es ein politischer Beschluss. Und wir hatten den Auftrag, das umzusetzen, also dafür zu sorgen, eine flächendeckende E-Ladeinfrastruktur mit einem Ausbaupartner in unserer Stadt hinzubekommen. Diesen Ausbaupartner haben wir auch nach langem Suchen mit der ESWE, regionaler Energieversorger aus Wiesbaden, dann auch gefunden, sodass jetzt ein Konzept da liegt, was im Endeffekt für alle vier Stadtteile einen Ausbau der E-Ladestationen an neuralgischen Punkten vorsieht. Und auch das wird jetzt in den kommenden Jahren dann umgesetzt werden.
Ja. Du hast es gerade angewähnt oder erwähnt, das Schlimmste ist ja dann einfach gar nichts zu tun und wir können einfach nicht mehr nichts tun. Das ist, das hatten wir gefühlt zumindest in den letzten Jahren. Da ist ja auch was passiert im Bereich, um nochmal auf das Gewerbe zurückzubekommen, denn die Stadt ist auf Gewerbetreibenden in diesem Fall maßgeblich, ich meine, das waren Gastronomen, zugegangen, um einfach mal aktuelle Bedarfe und Vorschläge zu klären. Das heißt, von der Stadt aus initiiert, glaube ich, ein wichtiges Zeichen in Richtung Gewerbetreibende hier in Österreich-Winkel, um mal zu sagen, hey, wir wollen etwas ändern und wir packen das jetzt auch an. Wir reden nicht nur drüber, sondern es passiert auch etwas in dem Bereich.
Genau, das ist mir wichtig und das ist quasi ein bisschen Vorgriff dessen, was ich gerade schon erwähnte mit, wir wollen jetzt einfach mal hier so eine ganzheitliche Wirtschaftsförderungsstruktur in unserer Stadt implementieren, Klammer auf, und das darf man nie vergessen, mit einer im Moment, was wir nur haben, halben Stelle tatsächlich. Und ja, das läuft so unter der inoffiziellen Überschrift Branchendialog, dass ich auch gesagt habe, mir ist es einfach wichtig, an die Betroffenen ranzukommen. Ich kann nicht erwarten, dass die bei mir auf der Matte stehen und mir sagen, wo liegt jetzt irgendwas im Argen, sondern im Gegenteil, dass wir jetzt, sage ich mal so Branche für Branche, und wir haben jetzt angefangen mit den Gastgebenden, Gastgeberinnen und Gastgebern in unserer Stadt, die also in irgendeiner Form Gäste bewirten. Das sind also Restaurantbetreiber, Hoteliers beziehungsweise auch Menschen mit einfach Ferienwohnungen, dass wir die mal einladen und einfach mal in den Dialog starten, mal aufschnappen, was sind denn so Themen, wo könnte die Stadt eventuell unterstützen. Und jetzt haben wir quasi, sage ich mal, eine Hausaufgabenliste, die wir versuchen, peu à peu abzuarbeiten. Auch da gilt, am Ende wird nicht alles umsetzbar sein. A, kapazitätsbedingt, B, finanziell bedingt, C, weil es vielleicht auch gar nicht für uns als Kommune möglich ist. Aber es wird mehr umsetzbar sein, als wenn wir nicht miteinander gesprochen hätten. Ich sage auch immer, wenn ich mit Bürgern spreche, ich freue mich auch über Kritik, klingt ein bisschen masochistisch, aber am Ende des Tages, ich kann nicht versprechen, dass ich Dinge verändern kann, aber ich kann versprechen, dass ich es nicht verändern kann, wenn ich es nicht weiß. Also von daher müssen wir miteinander reden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist in den vergangenen Monaten und Jahren vielleicht ein bisschen zu wenig passiert. Das ist auch das, was ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer zurückgespiegelt bekommen habe, dass jetzt dieser erste wichtige Schritt überhaupt mal gegangen ist, dass von Seiten des Rathauses, des Bürgermeisters der Kontakt geknüpft wird, dass da Gespräche geführt werden. Und dann sind wir natürlich gefordert, auch ein Stück weit zu liefern. Und das versuchen wir nach Kräften.
Weil du es schon angesprochen hast, dass sich einiges geändert hat. Wir haben persönlich hier gesprochen vor fast genau einem Jahr. Dort wurden Fragen gestellt, wie stellst du dir den Bürgermeister so vor? Was wird sich jetzt ändern, etc.? Jetzt vielleicht mal so ein bisschen in die Retro-Perspektive. Wie war dein erstes Jahr? Es ist ja jetzt fast vorbei, noch wenige Tage. Dann haben wir 2025. Wie würdest du das so in groben Worten sozusagen zusammenfassen?
Ja, jetzt wäre ja schlimm, wenn ich sagen würde, es war ganz schlimm und ich mir das alles gar nicht so vorgestellt. Aber ernsthaft, es war ein sehr intensives Jahr, also in mehrfacher Hinsicht intensiv. Mir war natürlich klar, dass ein Bürgermeisteramt was anderes ist als, ich nenne es mal klassisch im bürokratendeutschen sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Aber es wurde natürlich noch durch den einen oder anderen externen Einflussfaktor, zum Beispiel jetzt jüngst die Haushaltsberatung, die wir alle uns so natürlich nicht vorgestellt haben und erahnen konnten, was da auf uns zukommt zu Beginn des Jahres oder auch zu meinem Amtsantritt, nochmal verschärft, aber intensiv trotzdem, sage ich mal, mit einer positiven Konnotation, weil ich hatte gerade im anderen Kontext erwähnt, Wahnsinn, was jetzt doch alles in diesem Jahr tatsächlich passiert ist. Es ist sehr, sehr eng taktik und eng getaktet, Aber in Summe gehe ich mit einem Lächeln morgens ins Rathaus rein und gehe auch abends mit einem Lächeln wieder nach Hause. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass ich mich jetzt an einer Stelle fühle, wo ich das, was ich jahrelang ehrenamtlich für diese Stadt versucht habe, jetzt an anderer Stelle mit viel mehr Hebeln und Möglichkeiten umzusetzen. Und jetzt auch dann langsam merke oder in den letzten Wochen und Monaten merke. Und ich glaube auch auf der anderen Seite, so nehme ich das wahr, die Bürgerinnen und Bürger merke, okay, jetzt ist auch so, sag ich mal, so eine Einarbeitungszeit rum. Jetzt hat sich der Sins an das Amt gewöhnt, die Verwaltung hat sich auch ein bisschen an mich gewöhnt, die Bürgerinnen und Bürger, wir haben uns aneinander gewöhnt und man hat jetzt einfach auch Möglichkeiten, Dinge zu verändern, im Großen wie im Kleinen. Das kann dieses Thema, ich habe gerade von diesem großen Rucksack, der Herausforderung der Gewerbeflächen gesprochen, das kann aber auch mal nur an irgendeiner Ecke, weiß ich nicht, die Ausbesserung des Kanaldeckels oder der Poller sein, wo man einfach jetzt unmittelbar auch helfen kann. Und so verstehe ich seit Jahrzehnten eigentlich meine politische Arbeit, dass ich was verändern möchte und da bin ich jetzt, also auf dem Stuhl sitze ich jetzt und kann das machen und das macht mir Spaß und ich hoffe, das merken die Leute draußen auch ein bisschen.
Ich bin mir sicher, dass das entsprechend ankommt. Man sieht es, ich sag mal, analog offline bei Gesprächen, wenn man mit dir auch mal unterwegs ist, und man sieht es vor allem auch online, dass komplett anders, ich sag mal, Bürgerkommunikation digital, wenn man das so sagen will, über Social Media betrieben wird, als es noch vor anderthalb Jahren der Fall war. Genau. So, zu einer Retroperspektive, ich sag mal, zur Arbeit des Bürgermeisters gehört es natürlich dann auch zur Retroperspektive der Arbeit des Stadtparlaments, der Fraktion vielleicht untereinander und generell. Da würde ich gerne auch mal ein, zwei, drei Worte dazu noch verlieren oder verlieren lassen sozusagen in diesem Fall. Thomas, wie ist es dir denn so im letzten Jahr und auch vielleicht in den Monaten davor so entgangen oder ergangen? Wie hat sich das so ein bisschen entwickelt in Österreich-Winkel?
Naja, also das politische Klima in Österreich-Winkel ist ja, manche sagen zu Unrecht, aber am Ende ist es so dafür bekannt, dass es hier, ich sag mal, ein bisschen härter zugeht als in anderen Kommunen. Das ist auch etwas, was an uns nicht spurlos vorbeigeht. Wir sind ja auch keine sturen Maschinen, sondern wir sind ja auch viel in der Stadt unterwegs und wir wissen natürlich, dass viele Leute sich auch daran stören und auch uns wohlgesonnene Leute uns sagen, ihr habt ja recht, sozusagen, wir stehen auf eurer Seite, wir wählen euch auch, aber wir finden in der Politik, in der Stadtpolitik in Österreich-Winkel ist zu viel Streit, macht da mal was und versucht wenigstens, dass ihr euch nicht daran beteiligt. Das ist etwas, was tatsächlich auch bei uns ankommt und was wir auch sehr ernst nehmen. Und deswegen gab es da auch von unserer Seite, sage ich mal, schlichtweg Änderungen. Wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass das, was draußen ankommt, nicht nur der Streit ist. Es gibt in der Stadtpolitik viele Dinge, die einstimmig beschlossen werden. Das ist natürlich für eine Presse nicht so spannend, darüber zu schreiben. Das ist auch für uns manchmal nicht so spannend, das nach außen zu tragen, sondern man versucht natürlich immer, nach außen das zu tragen, was den Unterschied ausmacht, weil man so den Eindruck hat, das ist ja das am Ende, worüber die Wählerinnen und Wähler in einer Wahl ja auch entscheiden. Und deswegen haben wir uns, glaube ich, alle in der Vergangenheit zu sehr darauf konzentriert, eben diese Unterschiede zu betonen. Am Ende ist es aber auch so, dass wenn wir jetzt den Weg gehen, und der ist auch richtig und der wird auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern begrüßt, dass wir sagen, wir betonen jetzt mal das Gemeinsame, das Miteinander. Das darf natürlich auf der anderen Seite auch nicht dazu führen, dass, ich sag mal, Konflikte oder Versäumnisse unter den Teppich gekehrt werden, des lieben Friedens willen. Also ich sag mal, beispielsweise ein Beispiel aus der Vergangenheit, diese Geschichte mit der vergessenen Million. Das ist natürlich etwas, was wir als SPD auch sehr nach außen getragen haben, etwas, was uns sehr aufgeregt hat und ein Thema, wo wir den Eindruck hatten, das ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger mitbekommen, was da im Rathaus schiefläuft unter der damaligen Verantwortung. Oder beispielsweise ein Lieblingsthema von mir, wo es auch Unterschiede gibt, in der Politik, wie wir mit Bauflächen umgehen in Österreich-Winkel. Da haben wir auf der einen Seite die CDU, die sagt, wir sollten die höchstbietend auf den Markt bringen. Und wir als SPD haben die Position, dass wir sagen, wir sollten da schon gucken, dass Österreich-Winkeler Familien sich das noch leisten können. So. Und ich glaube, da ist es wichtig, auch so Unterschiede immer noch nach draußen zu bringen, weil das natürlich etwas ist, was die Leute am Ende auch interessieren muss. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir aktuell auf einem guten Weg sind, auch alle Fraktionen in Österreich-Winkel. Beispielsweise war es ja auch in der Situation der Bürgermeisterwahl so. Die Bürgermeisterwahl war am Ende, glaube ich, ich will nicht sagen eine Zäsur, aber seitdem hat sich schon vieles verändert. Und das ist schon auch eigentlich überraschend nach diesem Der Wahlkampf war grundsätzlich fair, aber er war schon hart. Wir hatten dort 3 Kandidaten, am Ende 2, auf die es hinausgelaufen ist, für die es da auch so ein bisschen um alles ging. Jeder von beiden wollte gewinnen. So. Und alle beide wussten, wenn wir verlieren, dann ist das irgendwie blöd. Und
kann ich bestätigen.
Und in so einem Klima dann es trotzdem hinzubekommen, dass man immer weiß, es gibt auch einen Tag nach der Wahl. Und wir müssen auch irgendwie, und in dieser Konstellation war es ja auch so, Carsten wusste, wenn ich gewinne, habe ich mit Björn Sommer zu tun. Er ist gewählter erster Stadtrat bis 2026. Und dann nicht am 1. Januar ins Rathaus zu gehen und erstmal sozusagen Tabula Rasa zu machen, sondern direkt vom ersten Moment an anzuerkennen, das ist jemand, mit dem ich nicht nur zusammenarbeiten muss, sondern jetzt auch zusammenarbeiten möchte. Und das Gleiche ist uns ja dann auch gelungen auf der Ebene des Stadtparlamentes und seiner Ausschüsse, wo ich dann als SPD-Parteivorsitzender gesagt habe, ich gebe dann mein Amt jetzt ab als Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses an Pavlos Stavridis von der CDU, weil ich erstens finde, dass nicht alle Ämter in SPD-Hand sein müssen in Österreich-Winkel und zweitens es auch wichtig finde, dass eine zweite große Fraktion wie die CDU eben Verantwortung trägt. Ich glaube, das war auch etwas, wofür ich bis heute auch von vielen Leuten höre, dass sie das einfach einen guten Schritt fanden, dass man nicht nach so einer gewonnenen Bürgermeisterwahl, das war schon auch was Besonderes für uns nach so vielen Jahren, nicht sagt und jetzt sind wir hier als SPD die großen Sieger und die CDU irgendwie kriegt gar nichts mehr, sondern dass man im Prinzip am nächsten Tag sagt, wir wollen euch weiter dabei haben. Und ich glaube, das ist ein Weg, auf dem befinden wir uns jetzt grundsätzlich. Es gibt natürlich immer mal wieder auch Diskussionen, wo man dann von diesem Weg abkommt, wo man auch wieder sich über einen Punkt aufregt. Beispielsweise ist jetzt ganz aktuell, wir nehmen die Folge jetzt auf am 22. Dezember, in den Briefkästen in Österreich-Winkel wieder die Parteizeitung der CDU, die Standpunkte. Dort stehen Artikel drin, über die könnte ich mich furchtbar aufregen. Ich bekomme das ständig von Bürgerinnen und Bürgern zugeschickt als Foto. Was schreiben die denn hier? Warum reagiert ihr da nicht drauf? Ich glaube, es würde jetzt, also erstens ist das jetzt hier die Zeit kurz vor Weihnachten. Ich glaube, die Leute haben auf alles Lust, nur nicht auf großen Parteienstreit. Und ich glaube, dass die CDU auch in dem einen oder anderen Artikel so dermaßen überzieht, dass wir da gar nicht drauf reagieren müssen, sondern die Bürgerinnen und Bürger verstehen auch, ob das noch was mit der Realität zu tun hat, was die dort schreiben oder nicht. Ich glaube, da können wir einfach ein bisschen gelassener sein. Also es muss jetzt nicht morgen ein Flugblatt der SPD in allen Briefkästen sein, warum das, was die CDU schreibt, alles nicht stimmt. Ich glaube, dass sich das dann hochschaukelt und am Ende wir wieder ganz viel von dem verlieren, was wir jetzt aufgebaut haben.
Ich glaube, das ist auch, du hast gerade von so einer Zäsur gesprochen, jetzt mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube, wenn ich jetzt gerade dieses Beispiel der CDU-Posthille nehme, da wird ja natürlich auch der Bürgermeister kritisiert. Ich erwarte jetzt ja auch nicht nach einem Jahr im Amt, dass die größte, sage ich mal, opponierende Fraktion an der Stelle, die natürlich auch eigentlich sich gewünscht hätte, dass ein anderer jetzt im Rathaus sitzt, der jetzt irgendwie da 12 Seiten oder 16 Seiten voller Lobeshymnen über den Bürgermeister druckt, ist vollkommen klar. Die Frage ist ja immer so, der Ton macht die Musik und da nehme ich jetzt wahr, dass mich tatsächlich Leute drauf ansprechen oder ich drehe es um, in der Vergangenheit war das so der Standard in Österreich-Winkel, weil dann war klar, die eine Fraktion und Partei haut was raus, dann kommt direkt von der anderen die Gegenreaktion, die musste natürlich ein bisschen härter ausfallen, aber das konnte ja dann die andere wieder nicht auf sich sitzen lassen und so hat sich das immer hochgeschaukelt. Und spätestens seit der Bürgermeisterwahl, das fing eigentlich schon jetzt mit Beginn dieser Wahlperiode an, mit dem offenen Parlament, haben wir hier einen anderen Stil und da gibt es dann immer mal wieder so ein paar Ausreißer und Störfeuer und wenn es solche gibt, wie jetzt dieses genannte Beispiel, dann fällt das eher negativ aus, das wird nicht mehr als der Standard gesehen und wenn auch Leute mich ansprechen, sogar aus der besagten Partei, sagen, ich habe das erste Mal im Briefkasten gesehen und wollte mich nur dafür entschuldigen, damit habe ich jetzt nichts zu tun, ist es für mich so ein Signal, okay, da hat sich doch ein bisschen was geändert, das ist ein langer Weg, den man gehen muss, man ändert nicht eine politische Kultur, einfach nur mit einem Brief, mit einem Flugblatt oder mit einem Fingerschnippen. Aber wir sind da auf dem richtigen Weg in Österreich-Winkel. Also gerade solche Beispiele zeigen das eigentlich. Und ich, da wir ja in der Jahresabschlussfolge sind, ist das, denke ich, auch ein guter Vorsatz fürs kommende Jahr, sich da von diesem Weg nicht beirren zu lassen. Weil wirklich, das haben jetzt auch die Haushaltsberatungen gezeigt, die meisten Fraktionen, die meisten politischen Akteure, vor allem, denke ich, auch mal so in der zweiten Reihe. Und erst recht, und das ist meine Lehre jetzt aus einem Jahr im Rathaus und davor ein halbes Jahr Wahlkampf, die meisten Leute das eben nicht gutieren. Du gewinnst kein Vertrauen, keine Zustimmung, indem du nur mit dem Finger auf den anderen zeigst. Sondern wichtig ist, du musst für deine Themen werben. Davon war der Bürgermeisterwahlkampf geprägt. geprägt, davon war bereits die Kommunalwahl geprägt. Und ich glaube, so muss es auch weitergehen. Das ist, und damit gar nicht falsch verstehen, deshalb ist Kritik dort, wo sie angebracht ist, auch immer legitim. Sie muss halt meines Erachtens, und da darf man die Leute nicht unterschätzen, schon auch ein Stück weit fundiert sein und berechtigt sein.
Ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen, für diese unsere Folge, die definitiv letzte Folge in diesem Jahr. Wir von unserem Podcast-Team und natürlich auch von der SPD Österreich-Winkel wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr 2025 und hören uns dann auch sicherlich bald wieder. Vielen Dank. Danke an Thomas, danke an Carsten, dass ihr heute hier wart und diese kleine Reise mal auch ein bisschen in die Vergangenheit, aber auch vor allem in die Zukunft mit uns mitgemacht hat. Und auch wir werden uns nächstes Jahr sicherlich weiterhin sehen. Tschüss.
Tschüss.
Das war der 65375 Podcast, präsentiert von der SPD Österreich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube und bleiben Sie auf dem Laufenden.